Ja, ich freue mich sehr, wieder hier zu sein in meiner preußischen Gesellschaft Berlin-Brandenburg. Ich bin seit circa 9 Jahren Mitglied, gefühlt ist das viel länger, denn der Gedanke Preußens, der kann uns heute natürlich auch noch eine ganze Menge mitgeben, sei es Solidarität der Eliten mit dem Volk, sei es Eliten, die ihren Dienst ernst nehmen, sich nicht bereichern, die den Staatsdienst ernst nehmen. Das alles ist preußische Tradition und ich werde darauf natürlich auch ein bisschen eingehen. Ich bin auch im Buch darauf eingegangen. Mit dem Professor Otter hat das so seine Bewandtnis, der hat Konjunkturen, wie in der Weltwirtschaft auch und wie an den Finanzmärkten. 2005, 6, 7 war ich schon ein bisschen im Fernsehen, aber doch eher Außenseiter. Dann kam der Crash und dann wurde ich 7, 8 Jahre rumgereicht. Mittlerweile bin ich wieder Außenseiter, so geht das halt hin und her. An Bekanntheit hat es nicht gemangelt, aber im Moment sind die Positionen, die ich meine, immer vertreten zu haben und die ich weiter vertrete, irgendwie nicht so in Mode in den großen Medien. Von daher sind da die Auftritte eher rar gesät. Aber gelegentlich kommentiert man mich denn doch mal und das will ich gerade mal versuchen hinzubekommen zu dem Buch.
Weitgehend ungebremste Migrationsströme nach Europa sorgen in der alten Welt für tiefe Risse und Spaltungen in den Gesellschaften, schreibt der AfD-Vordenker Max Otte, unterschlägt dabei aber, dass es gerade alarmistische Aufmerksamkeitsprofiteure wie er sind, die dafür sorgen, die Risse und Spaltungen in westlichen Demokratien größer werden zu lassen und das Vertrauen in unsere politischen Institutionen zu erschüttern. Aus diesem Buch lässt sich lernen, wie ein Feindbild konstruiert wird. Angela Merkel, die EU, der Mainstream, die herrschende politisch-mediale Elite. Und wie Max Otte versucht, am selbstentzündeten Feuer der Empörung sein unappetitliches Süppchen zu kochen. Ein Buch, das Ekel in mir auslöst. Meine Eitelkeit ist aber groß genug, mich selbst zu dieser herrschenden politisch-medialen Elite zu zählen und noch ist diese Elite handlungsfähig.
Sie haben gesehen, wie heutzutage der Ton ist. Das war nicht irgendetwas, das war das Erste. Und so ist mittlerweile natürlich der Ton. Und dann wundert man sich, dass der ein oder andere vielleicht den ein oder anderen Missstand auch ein bisschen deutlicher anspricht. Also nicht Christine Lagarde ist schuld oder Jean-Claude Juncker, sondern ich natürlich, weil ich diese Dinge anspreche. Und weil ich ein Feindbild konstruiere. Und jetzt schauen wir ein bisschen tiefer in dieses Buch. Untertitel heißt Krisen, Unruhen, die Geburt einer neuen Weltordnung. Und als ich noch öfter im Öffentlich-Rechtlichen war, bei Anne Will, im Februar 18 muss das gewesen sein, zur Wahl von Donald Trump, da sprach ich auch darüber, dass die alte Ordnung langsam zerfällt und dass eine neue Ordnung kommt. Und dass der größte Außenminister, den Deutschland die letzten 30 Jahre hatte, der war auch in dieser Runde. Frau Will auch, die guckt mich beide ganz entgeistert an. Ich habe diese hochgezogenen Augenbrauen von Frau Will bekommen. Neue Weltordnung und so, das klänge so komisch, das geht doch gar nicht. Henrik Müller, der Chefkolumnist vom Manager-Magazin und langjährige Chefkolumnist und auch Professor für Wirtschaftsjournalistik an der TU Dortmund hat vor einigen Monaten im Spiegel geschrieben, die alte liberale globale Weltordnung ist am Ende, sie wird auch nicht wiederkommen. Also der schreibt sowas. Und von daher glaube ich, müssen wir uns schon Gedanken machen über die neue Weltordnung, wie sie aussieht, wie sie sich von der alten unterscheidet und auch den Weg dahin, denn der ist oftmals nicht so ganz ohne. In der Vergangenheit gab es nämlich ähnliche Zeiten und eine ist in der Tat die Zeit zwischen 1890 und 1920 gewesen. Von daher gibt es da schon Parallelen, auf die ich auch eingehen werde. Das Buch hält sich seit 5 Wochen mittlerweile auf der Spiegelliste, was mich sehr gefreut hat, was ich nicht erwartet habe. Platz 9 letzte Woche, Platz 7. Nächste Woche kommt es wieder auf Platz 9. Die Zahlen sind eigentlich am Montag immer schon raus. Und das war nicht zu erwarten, denn es wird natürlich komplett totgeschwiegen. Es gibt einen anderen Crash-Bestseller derzeit, der war auch kurz an Platz 1. Also kann man das ganze Thema nicht totschweigen, aber man versucht dieses Buch natürlich möglichst zu ignorieren. 2, 3 Rezensionen gab es. Bei der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung hieß es, ich wäre deutlich unaufgeregter und weniger alarmistisch als Weik und Friedrich, die ein bisschen mehr am Boulevard sich orientieren, aber gute Fakten aufführen, guten Job machen. Das fand ich ganz putzig, das mag sein, mein Ton ist unaufgeregter, die Inhalte sind etwas eher noch etwas härter. Aber da hat sich der Journalist erstmal vielleicht an 2, 3 Stellen festgelesen, merkte, der Ton ist sachlich, meine Inhalte sind größtenteils härter als die von Friedrich und Weik, der Ton ist etwas gemäßigter. Mal schauen, wo es nächste Woche ist. Ich hoffe natürlich, dass es noch eine Weile auf der Bestsellerliste bleibt, sodass sich also Leute wie Herr Scheck noch ein bisschen ärgern können und auch ein bisschen ekeln. Ich führe das auf mit dem Bild aus Die Matrix, dem Science-Fiction-Film mit der roten und blauen Pille. Und das hat eine reale Bewandtnis. Viele Menschen, die meisten Menschen, wollen in ihrer Komfortzone bleiben. Das nennt sich kognitive Dissonanz in der verhaltenswissenschaftlichen Finanzforschung. Wir haben unser Weltbild, wenn das in Frage gestellt wird, ist uns unangenehm. Und wir sind zu großen mentalen Verrenkungen fähig, um unser Weltbild zu erhalten. Wir gehen in völlig falsche Richtung. Deswegen ist die Masse der Menschen auch oftmals so leicht zu täuschen. Deswegen bin ich auch Konservativer und kein Liberaler. Konservative sehen das etwas anders als Liberale. Man kann durchaus liberal-konservativ sein, aber da gibt's schon Unterschiede. Und in Die Matrix wird dem Neo, dem Hauptakteur, eben angeboten, willst du die blaue oder rote Pille? Mit der roten verspreche ich dir nur die Wahrheit und mit der blauen wachst du auf und alles ist gut. Und er hat sich für die rote entschieden. Ein bisschen werde ich also über die rote Pille referieren. Und als Konservativer ist man bei diesem Herrn etwas skeptisch. Die sahen damals alle gleich aus, von daher glaube ich nicht, dass sie erraten, wer es ist. Adam Smith ist es nicht, der sah auch ein bisschen anders aus. Der hatte so einen Zopf da hinten noch. Das ist Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, Aufklärung. Vom im Urzustand sind alle Menschen gut und die Technik und die moderne Welt haben uns böse gemacht, aber wenn wir zurückgehen, sind wir im Garten Eden. Das biblische Bildnis vom Garten Eden. Und so war es eben nicht, dass Krieg und Aggression und Gewalt gehören zu unserer Spezies dazu und es ist eine Aufgabe jeder Generation, damit umzugehen und sie zu verhindern, beziehungsweise zumindest zu kanalisieren, denn Kriege brechen aus. Das ist in unseren Genen drin und wir müssen da sehr wachsam sein. Menschen sind, wie gesagt, in ihren Wahrnehmungsblasen gefallen, kognitive Dissonanz gibt es und das ist eine permanente Aufgabe, das zu durchbrechen und zu schauen, was ist denn wirklich los. Der andere, der dort zitiert, ist es Norman Angell, ein Engländer, der den sogenannten Angelismus begründet hat. Der hat nämlich 1913 ein Buch geschrieben, The Great Illusion. In diesem Buch sagt er, England und Deutschland, 1913, sind ökonomisch so verflochten, dass ein Krieg überhaupt keinen Sinn macht. Und er hatte ganz viele Anhänger. Es gab Clubs, es gab Angel-Clubs und so weiter. Und es war eine Bewegung richtig. Und dann kam 1914, im Sommer hat er sogar noch eine Neuauflage gemacht. Also er ist da etwas überrascht worden sozusagen. Und er ist dann aber Ende der 20er Jahre noch für seine bahnbrechenden Prognosen mit dem Friedensnobelpreis bezahlt worden, belohnt worden, sagen wir es so. Also dieses Wunschdenken, die Realität ist halt nicht immer nice. Die Realität kann ziemlich hässlich sein, auch heute. Das ist die grundlegende Conditio Humana, dass wir eben in unterschiedlichen Zeiten leben. Es gibt gute Zeiten, es gibt schlechte Zeiten, es gibt gute Menschen, es gibt schlechte Menschen. Und so ist das. Und das spiegelt sich eben wieder in der realistischen Schule der Außenpolitik. Ich habe hier ein paar aufgeführt, das ist der Thukydides, der Begründer im Prinzip der modernen Politikwissenschaft 400 vor Christus, griechischer General, der über den Peloponnesischen Krieg geschrieben hat, das ist Niccolo Machiavelli, dann kommt Thomas Hobbes, hier unten Karl Schmidt, eines einstmals preußischer Staatsrat, mit dem ich mich etwas befasst habe, weil er aufgewachsen und die letzten 40 Jahre seines Lebens in Plettenberg verbracht hat, aus dem ich auch stamme. Dann Karl Haushofer, einer der deutschen Geopolitiker, eine ganz tragische Figur. Henry Kissinger, Zbigniew Brzezinski. Die realistische Schule der Außenpolitik ist in Deutschland nicht mehr so en vogue. Ich zitiere da den ehemals sehr preußischen Denker, auch Oswald Spengler, der dann schon in den 20er Jahren sagte, der Verzicht auf Außenpolitik schützt nicht vor ihren Folgen. Und da sehen wir uns mit, Deutschland ist nach wie vor im Brennpunkt vieler Mächte und Kräfte und wir haben in dem Sinne uns der Illusion hingegeben, man müsse sich auflösen so schnell wie möglich. Der Prozess geht ja im Moment beschleunigt voran. Aber wir spüren natürlich die Folgen dieser Außenpolitik. Thukydides als erster Verschwörungstheoretiker. Denn heutzutage, Verschwörungstheorie ist in Wikipedia ungefähr so definiert, wenn sich Mächtige zusammentun und was Böses machen. Also ich vereinfache aber so, also oder wenn mächtige Gruppen gegen die Verfassung oder gegen das Gesetz handeln, dann ist das was, dann ist das eine Verschwörungstheorie. Gut. Thukydides schrieb in seinem Peloponnesischen Krieg, die Starken machen, was sie wollen und die Schwachen leiden, was sie müssen. Eine sehr nüchterne Sicht der Dinge. Er selber war athenischer General und hat diesen Peloponnesischen Krieg eben beobachtet und wurde dann verbannt von den Athenern, hat in der Verbannung dieses Werk geschrieben. Die Verbannung ist offensichtlich ganz gut, um die Geisteskräfte zu beflügeln. Vor 2 Jahren hat sich der Begriff Verschwörungstheorie in seiner heutigen Verwendung hatte 50-jähriges Jubiläum. Denn im Dokument 1035-960 hat die CIA ihre Auslandsvertretung und ihr Medienimperium, sie hatten ja Medienbeteiligungen auf der ganzen Welt, das ist ja ein offenes Geheimnis, eines davon ist hier in Berlin, wo man also auch davon ausgeht, dass dann Gründungsgelder geflossen sind, hat die CIA ihre Auslandsvertretung angewiesen, den Begriff Verschwörungstheorie sehr offensiv zu verwenden für diejenigen, die an der offiziellen Version des Kennedy-Attentates zweifelten. Und seitdem macht dieser Begriff eine erstaunliche Karriere. Heutzutage hören Sie in Talkshows gleich so das Selbstentschuldigen. Ich will ja kein Verschwörungstheoretiker sein, aber als ich Politikwissenschaft studiert habe vor über 30 Jahren, da kannte man das auch. Da war das aber nur für ein paar wirklich abgedrehte Meinungen und es wurde auch nicht viel verwendet. Heutzutage ist jeder Zweite fast ein Verschwörungstheoretiker. Das ist also ein Diffamierungsbegriff, der viel mehr versteckt als offenlegt, der die Angst vor Chemtrails und die Fake-Mondlandung vermischt mit tatsächlichen Aktivitäten der Geheimdienste, die ja auf der Welt bis heute sehr unanständige Dinge tun und auch oft tun. Und das wird alles in einen Topf geworfen, da hat man es leichter natürlich zu diffamieren. Da erinnern Sie sich bitte dran, wenn ich später über die Weltpolitik etwas spreche. Im 4. Quartal letzten Jahres gab es schon besagten Mini-Crash, 20% runter in kürzester Zeit, das war natürlich eine Ansage. Und wir wussten nicht, wie das weitergeht. Das war schon für uns als Kapitalmarktmanager, wir haben mittlerweile im Firmenverbund über 1 Milliarde, die wir betreuen, war das schon eine Frage. Steigen wir jetzt aus, bleiben wir dabei? Wir bleiben natürlich tendenziell eher dabei. Fahren wir zurück, nehmen wir mehr Gold? Und dann ging es eben auch sofort wieder hoch, weil die Nullzinspolitik weiter bestehen bleibt und weil das die amerikanische Fed den Ausstieg aus dem Ausstieg gemacht hat. So, sie wollte aus der Niedrigzinspolitik aussteigen. Ist das auch ab Ende 17 und ab Sommer 18 ist man wieder aus dem Ausstieg ausgestiegen, fährt jetzt Vollgas weiter mit Niedrigzinsen, mit Nullzinsen. Und wenn ich dann sage, diese nächste Krise wird viel schlimmer als 2008, dann unterscheide ich mich nur in Nuancen vom Mainstream, der das etwas anders formuliert, nämlich der formuliert es so, die nächste Krise könnte schlimmer werden als 2008. Die Welt trudelt in den Abschwung, seit Monaten gibt es diese Sorgen. Jetzt stürzt sie die internationale Währungsfonds mit konkreten Zahlen und natürlich gibt es einen Schuldigen, wie immer. Schuld daran soll auch US-Präsident Trump sein. Ist ja klar, der ist an allem schuld. Ja, wir haben diesen Mini-Crash gehabt im letzten Jahr. Dann ging es los mit den Gelbwesten. Also wie Steffen Bender in seiner Einführungsrede sagte, ist so viel passiert in diesen 10 Jahren, dass man sich vor allem Dinge, von denen man nie geglaubt hätte, dass sie möglich wären, dass es schon schwindelerregend ist. Die Gelbwesten, wo die brutale Polizeigewalt bis auf 1-2 Beiträge in der ARD ja komplett verschwiegen wird. Also 2 Tote, mehrere rausgeschossene Augen, mehrere abgerissene Hände. Also es ist brutal, wie da die Staatsmacht gegen die Bürger vorgeht. Und zum Teil mischt auf Seiten des Staates auch dort die Antifa mit, um da so richtig Stimmung reinzubringen. Government Shutdown, auch der nichts Besonderes in den USA, gab es unter Obama und den Vorgängerregierungen genauso. Wenn nämlich das Budget nicht verabschiedet wird, weil Präsident und Kongress sich nicht einig sind, dann muss man eben auf Sparflamme fahren. USA kündigt den INF-Vertrag über die Mittelstreckenraketen in Europa, Russland folgt. USA waren die, die ausgestiegen sind, die also vertragsbrüchig waren oder den gekündigt haben. Ein Produzent der BBC, der für Syrien aktiv ist, sagte dann irgendwann im Frühjahr, diese Giftgasattacken, die seien inszeniert. Im Herbst 18 ging es ja auf Idlib los, die letzte Enklave, wo die islamischen Terroristen auch, also die Hardcore-Terroristen letztlich sich verschanzt haben. Und dann ging es ja sofort wieder los. Wenn aber Assad jetzt Giftgas einsetzt, dann muss aber der Westen bomben, ganz vorne natürlich die Grünen, die ja bekannt sind als Kriegspartei. Also die grüne außenpolitische Sprecherin hat als erste gesagt, wir müssen bomben, wenn er Gift einsetzt. Die Frage ist, wer setzt überhaupt Gift ein? Die Anschuldigungen hier waren, dass diese Giftgasangriffe gefilmt werden für Propagandazwecke. Und dann kam auch irgendwann bei Russia Today, den ich gelegentlich Rede und Antwort stehe, nicht so oft, selbst dieses gelegentlich wird mir irgendwann natürlich falsch ausgelegt werden, aber einmal im Jahr oder zweimal im Jahr mache ich das. Da kam ein Film, wo aufgedeckt worden war, wo gerade der nächste Giftgasangriff abgedreht wurde. So, seitdem ist es auch ruhiger um diese Giftgasangriffe geworden. Und man folgt dabei natürlich Arthur Ponsonby, dem britischen Diplomaten, der 1922 ein wunderbares Werk geschrieben hat, was auch auf Deutsch erhältlich ist, Prinzipien der Kriegspropaganda. Eines dieser 10 Prinzipien ist, der Feind nutzt unerlaubte Waffen. Spannungen in Kaschmir eskalieren, genauso wie da unten in Myanmar, wo die Rohingya-Aufstände sind. Spannenderweise gehen durch beide Gebiete Haupttrassen der neuen Seidenstraße. Also die Geopolitik, das schmutzige Handwerk der Geopolitik ist sehr aktiv und die Tatsache, dass wir Deutschen das sehr weit von uns weggeschoben haben, heißt nicht, dass es auf der Welt nicht mit voller Intensität weitergeht. Die Absturz 737, hier macht sich Chinas Einfluss auf die Welt bemerkbar, indem nämlich die 737-Flotte gegroundet wurde. Das hat bislang so radikale Maßnahmen, haben vor allem bislang die USA gemacht mit ausländischen Produkten. Ob das deutscher Diesel ist oder früher Sudden Acceleration bei Autos, also das war ja die Klage, dass BMW und so weiter, wenn man aufs Gaspedal tritt, zu schnell beschleunigen, da gab es ja riesen Klagen. Jetzt ist es halt der Diesel. Und China hat gesagt, nach diesen Abstürzen, wir legen die gesamte Flotte still. Und das hat natürlich schon Auswirkungen. Also es gibt nicht mehr eine Nation, die alle Regeln auf der Welt bestimmt, uneingeschränkt, wie das zwischen 1945 und 2000 vielleicht der Fall war oder 2005, sondern Chinas Einfluss macht sich bemerkbar. Und das führt natürlich zu Konflikten. Ja, Schulstreik fürs Klima. Ich habe Kinder in dem Alter, die sich zum Glück weitgehend fernhalten, einmal aus Interesse mitgelaufen sind. Das war ja dann auch in den Sommerferien relativ schnell vorbei mit dem Streik und kann man auch nicht so leicht wieder. Aber jetzt habe ich, also ich Respekt, Berlin vor ein paar Tagen, Berliner Klimaaktivisten sind in die Spree gesprungen. Immerhin, sie haben jetzt selber ein Opfer gebracht, haben nichts behindert in dem Sinne. Das, so könnten die Proteste weitergehen. Macht das mal jede Woche jetzt die nächsten Monate und dann meint das wirklich ernst. Ja, Freundschaftsvertrag Ukraine-Russland wird von der Ukraine nicht verlängert, die ja auch in die NATO strebt. Ich war gerade eine Woche in Russland, das erste Mal in meinem Leben, war sehr spannend. die Müller-Untersuchung abgeschlossen, ob es russische Einflussnahme in den amerikanischen Wahlkampf gab. Vorab, ja, die gab es. Aber jetzt gebe ich Ihnen die Fakten dazu. Die Untersuchung kostete ca. 30 Millionen Dollar, ging über 22 Monate, 675 Tage. Es waren 19 Anwälte, 40 FBI-Agenten und weitere Spezialisten beteiligt. 2500 Vorladungen, 500 Hausdurchsuchungen. Ergebnis ist keine Hinweise auf Zusammenarbeit mit Russland. Also die Einflussnahme gab es, aber nicht die Zusammenarbeit. Verurteilungen und Schuldanerkenntnis von 34 Personen und 3 Unternehmen, allerdings im Zusammenhang mit Verfahrensvergehen, also Falschaussagen und so weiter, aber nicht in der Substanz. So, die Einflussnahme dagegen, die Trollfabrik Internet Research Agency kaufte 3500 Facebook-Anzeigen für insgesamt 100.000 Dollar. 100.000 Dollar Einflussnahme, 30 Millionen Dollar Untersuchung. Und die Twitter hat auch ungefähr 200.000 Tweets versendet. So, also es gab minimale Einflussnahme, aber unabgestimmt. Die ganzen Podesta-E-Mails, wo Hillary Clinton das schreibt, die ja auch dann für WikiLeaks veröffentlicht wurden, die werden heruntergespielt. Das ist diese besagte syrische Offensive auf Idlib, die ja noch läuft. Und wir haben jetzt mittlerweile auch die Türkei, die mitmischt. Machtkampf in Venezuela, auch da ein versuchter Putsch. Auch da erstaunlicherweise Ruhe, aber Südamerika brennt mittlerweile. Venezuela, Putsch in Ecuador, Evo Morales ist beim Chile, wo die neoliberalen Reformen ihnen um die Ohren fliegen. Selbst Peru hat eine kleine Staatskrise. Ich war im Sommer da, da war es noch nicht. Was ist passiert? Im Süden Perus beteiligt sich China an einem Tiefseehafen und dann soll eine Eisenbahn rüber nach Brasilien gebaut werden. Erinnert alles so ein bisschen an die Bagdad-Bahn. Wir kommen da später nochmal drauf. Ja, Trump eskaliert den Handelskonflikt. Gut, Österreicher Strache tritt ab. Auch das natürlich erstaunlich, wie da mittlerweile gearbeitet wird, auch seitens der etablierten Medien. Er hat sich natürlich auch selten dämlich angestellt und das kann man einfach nicht anders sagen. Dann gab es die EU-Wahl, die ja fälschlicherweise als Europawahl immer tituliert wird, die eine EU-Wahl ist und nicht eine Europawahl. Proteste in Hongkong, die ja weiter andauern. Den Abschuss einer US-Drohne über dem Iran. Und das war eine unbemannte Drohne und man streitet sich darüber, ob es über internationalen Gewässern war oder über dem Iran. Und dann war ein Luftschlag oder Bombenangriff, Bombardement, schon befohlen mit geschätzt 150 bis 200 Toten. Und Trump hat das 20 Minuten vor Beginn abgesagt. Begründung, es sei unverhältnismäßig. Das hätten sie von Obama nicht gehört. Und Hillary Clinton hätte gesagt, lass uns doch noch 3-4 weitere Ziele angreifen. Also Obama, Trump hat, da ist Licht und Schatten, da komme ich später nochmal drauf. Dann gab es diese Beschlagnahmung des iranischen Tankers durch britische Kräfte vor Gibraltar im Auftrag der Amerikaner. Er solle Öl nach Syrien schmuggeln. Syrien hat bis heute ist mit Sanktionen belegt. An denen sich die EU beteiligt, unter denen natürlich wie immer in so einem Fall die Zivilbevölkerung leidet und uns weitere Flüchtlinge nach hier treibt. Also wir produzieren diese Flüchtlingsströme mit. Aber Iran hat gekontert. Beschlagnahmung eines britischen Tankers in der Straße von Hormuz. Das ist so ein bisschen abtasten. Dann EU-Parlament wählt Frau von der Leyen, eine Frau, die am Tag vor der Wahl den Europarat und den Europäischen Rat verwechselt hat. Auch das erkläre ich im Buch, falls es den einen oder anderen gibt, der es auch nicht gerade parat hat. Zwei sehr unterschiedliche Institutionen, die das Verteidigungsministerium vor die Wand gefahren hat. Unsere Verteidigungs-, also zu Guttenberg und von der Leyen haben natürlich ganze Arbeit geleistet im Doppelpack. Und glauben Sie mir, es ist nicht immer Freude, den Unionsparteien als einfaches Mitglied anzugehören nach wie vor. Aber ich bleibe dabei. Johnson wird Premier, Gipfel in Osaka, da werden die Sanktionen wieder etwas zurückgenommen. Dann die Zinswende der Fed, die jetzt auch dazu geführt hat, dass die Märkte weiter steigen. Dass diese Politik, die wir seit 2008 machen, ungebremst weiterläuft. Und lassen Sie mich zu Trump ein bisschen zur Zinswende was sagen. Also wir haben hier im Sommer 19 den Ausstieg. Und Trump und die Fed. Also er ist schon, natürlich schon Populist und die Fed hat ist auch neben China und einigen anderen einer seiner Schuldigen. Und im November 17 sagt er, hat den Powell, den Chairman, ausgesucht, weil er committed ist, strong and smart. So, das klingt dann ein halbes Jahr anders, später schon anders. I'm not thrilled. The central bank is raising borrowing costs and potentially slowing the economy. Er ist also nicht mehr begeistert über die Politik der Notenbank. Geht's aber weiter. Einen Tag später, also China, die Europäische Union und andere manipulieren ihre Währung nach unten. Und unsere Währung wird immer stärker aufgrund von hohen Zinsen. Und das nimmt uns die Wettbewerbsfähigkeit weg. Das hat wohl nicht gereicht. Da wird er noch etwas deutlicher. They're so tight. I think the Fed has gone crazy. Also die Geldpolitik ist so restriktiv, ich glaube, sie sind verrückt. Oder zu Fox News hat er gesagt, they are going loco. Loco ist das spanische Wort für verrückt. Im Oktober, the Fed is the biggest threat. Natürlich sind sie unabhängig, also ich spreche nicht mit ihnen, aber sie sind unsere größte Bedrohung im Moment. Also das kann er dann auch. Im November, I'm not even a little bit happy with my selection of Jay. Bin kein Stückchen glücklich, dass ich den Jay ausgesucht habe. Die Fed ist ein größeres Problem als China. Also er ist schon ein Sprücheklopfer auch, das muss man sagen. Dann hat er sich überlegt, ob er den Powell vielleicht entlässt. Das hätte aber auch nicht so gut ausgesehen. Er hat ja den einen oder anderen schon entlassen und hat das dann nicht gemacht. The only problem our economy has is the Fed. They don't have a feel for the market, they don't understand necessary trade wars or strong dollars or even Democrat shutdowns over borders. The only problem. They don't have a clue, die haben keine Ahnung. Our most difficult problem is not our competitors, it's the Federal Reserve. Also da hat er einen Schuldigen, das ist auch gut, aber das Fed senkt eben die Zinsen, also dieser Druck hat gewirkt. Wir machen also mehr von dem, was wir die letzten 10 Jahre gemacht haben. Und Trump hat in der Wirtschaftspolitik auch nichts anderes gemacht, als was alle republikanischen Präsidenten gemacht haben. Gesetze weg, Schulden hoch, Zinsen runter. Also das hat schon Reagan so gemacht. Das ist nicht wirklich eine Strategie. Und da war auch diese Steuerreform, die da sehr schnell gemacht wird, mit Steuergeschenken auch. Das war also letztlich ein kurzfristiges Strohfeuer. Die Wirtschaftsreformen sind Stückwerk, sind nicht strategisch, sind rein wählergetrieben. Da ist nicht wirklich was passiert. Auch der Aufbau der Infrastruktur, da kommt er nicht weiter. Mit der Mauer kommt er ein bisschen weiter. Also in der Wirtschaftspolitik ist da nicht viel passiert. Italienische Regierung gescheitert. Auf einmal gibt Gibraltar den iranischen Tanker wieder frei, obwohl Amerika gar nicht glücklich damit ist. Also Sie sehen, dass sich da Dinge verändern. Und nun haben wir also diesen Konflikt über Biden, Trump und die Ukraine. Und man wirft Trump vor, dass er den jungen, neuen ukrainischen Präsidenten eben gefragt hat, zu ermitteln und das vielleicht hilfreich für ihn gewesen wäre. Dabei gerät die Hauptsache, dass der aus der Navy unehrenhaft entlassene Sohn von Joe Biden, wegen Kokainmissbrauchs entlassene Sohn, im Aufsichtsrat des Konsortiums saß seit 2014. Ich habe damals auch im Privatinvestor schon drüber geschrieben, das war bekannt, dass die Öl- und Gasvorkommen auf der Ukraine ausbeuten sollte. Hat dafür $60,000 im Monat bekommen, ohne dass er anwesend war. Also, wenn das nicht Corruption ist, dann weiß ich es nicht. Und das Ding könnte also, ich meine, die Republikaner gehen aufs Ganze, die Demokraten gehen aufs Ganze, setzen alles auf eine Karte, aber es könnte natürlich nach hinten losgehen für sie. Es bleibt spannend, leider hängt auch sehr viel dran. Es ist nicht nur ein Fußballspiel oder ein Sportwettkampf, den wir uns anschauen, aber spannend ist es. Ja, die Taliban sind, nachdem wir jetzt fast 20 Jahre Afghanistan schützen, zumindest im Sommer kurzzeitig zurück gewesen in Kunduz, und werden auch in der großen Ratsversammlung als Gesprächspartner aufgenommen. Also das hat es gebracht, dass unsere Bundeswehr sich verschleißt auf verschiedensten Kampfgebieten oder Gebieten, die Landesverteidigung vernachlässigt, und da es hat rein gar nichts gebracht. Landtagswahlen, wissen wir, Liquiditätsprobleme am Geldmarkt vor ein paar Wochen, trotz dieser Geldschwemme. Wenn Panik ist, dann wird das Geld trotzdem knapp. Draghi öffnet mal prophylaktisch die Geldschleusen weiter. Und hier gab es diesen Drohnenangriff und jetzt gab es den türkischen Angriff auf die syrischen, kurdischen Gebiete. Aber ist ja ein NATO-Partner. Gestern war NATO-Gipfel. Man hütet sich vor allzu starken Sanktionen oder Verurteilungen. Und in Weltsystemcrash schaue ich auf die Hintergründe. Einer davon ist, dass China, und das ist der Hauptgrund, dass Chinas Wirtschaft die amerikanische bereits 2013 nach Kaufkraftparität überholte. Und das ist für einen Platzhirschen, die Hegemonialmacht, die im Zentrum der Weltpolitik ist, keine gute Sache. Also ich bin ja amerikanischer Staatsbürger auch seit 2005 und ich weiß, wie man tickt. Also natürlich muss Amerika immer und überall Nummer eins sein, sonst, und da setzt man alles dran. Also dieser außenpolitischen Eliten sind kriegerisch gestimmt, zumindest dann, wenn es darum geht, die eigene Weltmachtposition zu sichern. Mein Freund Andy Bacevich, Panzeroffizier in Bamberg und nachher Leiter des Zentrums für internationale Beziehungen an der Boston University, wo ich gelehrt habe, hat einen Sohn im Irakkrieg verloren, ist Patriot, ist Konservativer, hat vor 15 Jahren ein Buch geschrieben, American Empire by Harvard University Press, und hat gesagt, bereits in den 90er Jahren erreichte die amerikanische Bereitschaft, für jedes Problem auf der Welt kriegerische Mittel einzusetzen, einen neuen Höhepunkt, oder für viele Probleme kriegerische Mittel. Und das ist für uns Deutsche natürlich eine so ungewohnte Denkweise. Also das ist ähnlich wie der General, der ehemalige NATO-Oberbefehlshaber gesagt hat, Wesley Clark, wir wissen nicht, wie wir fremde Regierungen verändern. Nein, wir wissen nicht, wie wir Terrorismus bekämpfen, aber wir wissen, wie wir fremde Regierungen ausschalten. Also machen wir das. Das war das Zitat NATO-Oberbefehlshaber. Also wenn man nur einen Hammer hat, und das ist, die sind die amerikanischen Streitkräfte, bei weitem die größte Militärmacht auf der Welt, dann sieht jedes Problem wie ein Nagel aus, sagte der ehemalige Oberbefehlshaber und demokratische Präsidentschaftskandidat vor 15 Jahren, Wesley Clark. Diese globale Verschiebung ist Grundursache der Probleme. Denn die Macht, die im Prinzip die Weltwirtschaft bestimmt hat, die Regeln gesetzt hat, wird herausgefordert, ob kriegerisch oder nicht, oder friedlich. Die Herausforderung ist da. Und das erinnert sehr an 1900, an Deutschland. John Maynard Keynes, den ich sehr schätze, weil er 1919 als junger Delegierter der Versailles-Delegation freiwillig ausgeschieden ist, weil er gesagt hat, das kann hier zu nichts Gutem führen, hat ein Buch geschrieben, die ökonomischen Folgen des Friedensvertrages. Und hat damals gesagt, die großen Ereignisse der Weltgeschichte werden oftmals Atheisten oder fanatischen Staatsmännern zugeschrieben. Und wir verkennen dabei, dass es oftmals graduelle Veränderungen in den zugrunde liegenden Faktoren sind, die wir aber nicht wahrnehmen, weil sie langsam passieren. Und er meinte insbesondere damals das Wirtschaftswachstum, das Bevölkerungswachstum Deutschlands, das tatsächlich, obwohl das Deutsche Reich ja viel friedlicher war als Großbritannien in den 30 Jahren zuvor und letztlich keine Kriege geführt hat nach dem Einigungskrieg, dass diese ökonomischen Veränderungen immer noch zur Rivalität, zu Spannungen, auch zu Kriegsgefahr führen. China ist nominal noch unter den USA, aber wenn Sie es in Kaufkraftparität umrechnen, das sind Zahlen der Weltbank, dann sind Sie seit 3 Jahren drüber. Und ich habe das in Der Crash kommt schon vorhergesagt, Kapitel 2, gesagt, bei gleichbleibenden Wachstumsraten überholt China spätestens 2016 die USA. 3 Jahre früher ist es der Fall gewesen. Und dann sehen Sie eben dieses Projekt Neue Seidenstraße, das nicht nur Landwege beinhaltet, sondern auch Seewege. und mittlerweile eben auch Anbindung Lateinamerikas oder Südamerikas. Das ist natürlich auch Machtpolitik, das ist natürlich auch Expansion, aber es ist friedliche Expansion, die über Infrastrukturinvestitionen läuft. Und da kommen wir in ganz haarige Themen, nämlich die Heartland-Theorie und das, was Alfred Mackinder 1904 zur Geopolitik und zur Eurasischen Insel geschrieben hat: Wer Eurasien beherrscht, beherrscht die Welt. Wer die Ukraine beherrscht oder Ost-Mitteleuropa beherrscht Eurasien und so weiter. Dann sind es ganz, ganz schwierige Themen. Und Alfred Mackinder hat das offen ausgesprochen in seinem Vortrag vor der Royal Geographic Society. Dieser Vortrag ist seit wenigen Wochen auch in Deutschland auf Deutsch veröffentlicht beim Westend Verlag mit Willi Wimmer, der ein Vorwort geschrieben hat. Und er hat damals als Empfehlung für Großbritannien gesagt, wir können nicht diese Weltinsel beherrschen als kleines Land, aber wir können sehen, dass in der Peripherie die Mächte gegeneinander in Stellung gebracht werden und sich gegenseitig neutralisieren durch Kriege. Das war also so seine Idee, wie das weitergehen sollte. 1904. Er ist dann in Ungnade gefallen, aus meiner Sicht deswegen, weil er was die Eliten sowieso wussten, offen ausgesprochen hat. Wenn Sie jetzt sehen, Militärbasen, die USA unterhalten 90-95% aller Militärbasen auf der Welt im Ausland. Also eine unglaubliche Dominanz. Und die meisten sind eben tatsächlich in diesem Riegel zwischen Afrika und Europa und Asien, wo auch zufällig 80% der Erdölreserven der Welt sind. Spannendes Detail, als ich im Jahre 1999 internationale Politik unterrichtete an der Boston University, gab es da auch Offiziere, die ausgebildet wurden, die ihren Master machen durften. Und einer hielt ein Referat darüber, wie wir unser Erdöl in Aserbaidschan und Georgien sichern. Unser Erdöl. Waren Amerikaner wohlgemerkt. Es ist ein Denken, was uns Deutschen fremd ist, aber Amerika tickt so. Die außenpolitischen Eliten um Barack Obama, Hillary Clinton und so weiter ticken so. Dieses Wettrüsten zur See war natürlich einer der Hauptgründe für den Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Die Royal Navy hatte ihren Two Navy Standard. Sie wollte also in der Lage sein, die zweitstärksten Marinen zu besiegen. Deswegen musste sie natürlich noch viel mehr rüsten. Und es sind schon beängstigende Parallelen. Wenn man sieht, wie die Aufrüstung zur See auch seitens Chinas vorangeht, das in keine fremden Länder einmarschiert. Das letzte Mal ist über 40 Jahre her, Ende der 70er in Vietnam, die aber jetzt im südchinesischen Meer eben Inseln ausbauen. Also in 10 Jahren sind die zumindest regional ziemlich ebenbürtig. Das Rückgrat natürlich der amerikanischen Machtprojektion, die Flugzeugträgerverbände, von denen sie derzeit 10 haben, da ist China weiter hinterher mit 4. Derzeit ein wirklich moderner, und mein Mitstreiter Markus Gärtner, der lange fürs Handelsblatt, das Manager-Magazin, die ARD, Auslandskorrespondent war in China, auch in Malaysia, auch in Kanada, hat damals mitgekriegt, wie sie den ersten bauten. Da hat ihm nämlich ein Taxifahrer gesagt, wir haben jetzt diesen Flugzeugträger und in 7 oder 8 Jahren haben wir den so weit umgebaut, dass wir unseren ersten Flugzeugträger haben. Das war im Ausland noch gar nicht bekannt. Man hatte einen alten ukrainischen Flugzeugträger gekauft und den offiziell zum Casino-Schiff umgerüstet. Und dann war es dann doch ein Flugzeugträger wieder. Kriegslügen gibt es, wie der Beginn des ersten Irakkrieges. Ich will da gar nicht durch. Die Brutkastenlüge, da erinnern Sie sich vielleicht daran, dass die irakischen Soldaten angeblich da Kinder aus den Brutkästen gezogen haben. Eine Krankenschwester berichtete das vor dem US-Kongress mit Tränen erstickter Stimme. Es ist, selbst bei Wikipedia steht das, und das ist ein sehr linkes Medium, es war die Tochter des kuwaitischen Botschafters, die trainiert worden war, und Hillard Knowlton hat für 1 Million diese Werbekampagne entwickelt. Es gab keine Brutkastengrausamkeiten. Es gab sicherlich Grausamkeiten in dem Krieg, aber eben nicht das. So geht das weiter mit den Massenvernichtungswaffen im Irak. Hier wissen wir auch noch nicht alles. Giftgas in Syrien, MH370, wir wissen es einfach noch nicht, und wir werden eben sehr lückenhaft und sehr einseitig unterrichtet. Mehr will ich dazu nicht sagen. Leute wie John McCain werden als Helden und Vorbild gefeiert. war Kriegsheld natürlich, abgeschossen über Nordvietnam, Kriegsgefangener. Na gut, er war auch in Syrien 2013, zum Beispiel mit dem ISIS-Kalifen Abu Bakr al-Baghdadi, damals gab es die ISIS noch nicht. Und seine Schlussfolgerung bei diesen tapferen Leuten, weil das ja die Freiheitskämpfer waren, these are our guys, these are the good guys. Das ist diese geopolitische Verschiebung, das ist für jemanden in der Mitte Europas, aber wir haben Krieg gehabt, wir haben direkt nach dem Fall der Mauer, 2 Jahre später, haben wir einen blutigen Krieg im Balkan gehabt. Also Krieg ist immer eine Gefahr und man muss sehr wach sein, um Krieg zu verhindern. Und man muss sehr genau wissen, wo die Gefahren drohen. Mehr will ich da nicht sagen. Und das versuche ich in dem Buch auch ein bisschen zu beleuchten. Aber es ist natürlich nur eine von vielen Facetten. Das nächste ist Euro. Wir haben den Euro damals gebaut, um Europa zu bauen. Und das hat, ich habe das von Anfang an skeptisch gesehen. Mein Probevortrag an der Boston University im Jahr 1998 hieß, dieses System ist falsch, es kann ökonomisch nicht funktionieren und es wird zu tiefen Spannungen in Europa führen, spätestens innerhalb von 10 Jahren. Auch das kam gut an. Es war mein Probevortrag für eine Professur. Und damals hatten die Amerikaner große Angst, dass der Euro den Dollar ablöst und das war jetzt ein eurokritischer Vortrag, also habe ich den Job gekriegt. Aber es war natürlich auch meine Meinung. War natürlich auch meine Meinung und sie hat sich ja da bewahrheitet. Warum? Der Euro ist zu schwach für den Süden, er ist zu stark für den Süden, zu schwach für den Norden. Wir haben innerhalb Europas Wettbewerbsungleichheiten. Dann kriegte der Süden noch die niedrigen Zinsen des Nordens, der Norden die höheren Zinsen des Südens, also ein Einheitszins. Und damit floss Kapital in den Süden. Der Süden importierte aus dem Norden wie verrückt. Es gab einen Bauboom, es gab künstliche Ungleichgewichte und dann, als man merkte, der Süden ist nicht so zahlungsfähig, schwappte das alles zurück, das Kapital floss wieder ab, das war dann die Euro-Krise. Und seitdem sind wir in dieser Krise, wir decken sie aber ein bisschen zu. Zum Beispiel 2015, als ich das letzte Mal bei Jauch war, wurde gerade nochmal Griechenland ganz heftig diskutiert, sogar ein Grexit. Und das wurde sogar in der Politik zum Teil als Möglichkeit gesehen. Und 2 Wochen später war die Diskussion vorbei. Da hatte man nämlich heimlich still und leise wieder 85 Milliarden gegeben an Krediten und hatte somit das Land nochmal für mehrere Jahre von den Märkten abgekoppelt und konnte das politisch aushandeln und man hatte nicht den Stress der Märkte. Man hat also man nimmt immer mehr Teile der Wirtschaft von den Märkten weg, bringt sie sozusagen in die Isolierstation oder in die Intensivstation und behandelt das künstlich. Wir sehen die Zinskonvergenz, also die Länder, die Zinsen gingen zusammen Richtung Einheitszins. Das war für viele wie Hans-Werner Sinn, der seitdem ja eine Kehrtwende gemacht hat, sich dazu auch bekennt. Das respektiere ich sehr, denn wer so offen sagt, ich habe mich geirrt und die Erkenntnisse, die Fakten sprechen anders, das ist absolut anzuerkennen und zu respektieren. Aber erstmal gingen die Zinsen zusammen und seit der Eurokrise gehen sie auseinander und seitdem sich die EZB planwirtschaftlich einmischt und vor allem Schulden im Süden kauft, gehen sie wieder etwas zusammen. Aber natürlich hat man diese erneute Teilkonvergenz erkauft mit Riesenverwerfungen, dass also der Süden tief in der Kreide steht beim Norden. Das Geld kriegen wir nicht zurück, das können sie abschreiben. Diese 1 Billion, die mittlerweile die Bundesbank, die Bundesrepublik Deutschland dem Süden geliehen hat, das hat nicht nur negative Effekte. Man muss sich das so vorstellen, wir haben dem Süden einen Kredit gegeben, um deutsche Waren zu kaufen. Gut, das Geld ist weg, der Kredit ist weg, aber die Arbeitsplätze sind erhalten worden. Also es hat mehrere Effekte, ist immer gemischt. Aber letztlich wäre es natürlich besser gewesen, wir hätten den Euro nie gehabt. Der hat viel, viel Probleme bereitet. Es ging nämlich vorher ganz gut. Es gab sowas wie eine informelle Eurozone oder eine Währungsunion zwischen Deutschland, Holland, Österreich, Benelux. Die Notenbanken dieser Länder haben ohne irgendwelche Verträge einfach das gemacht, was die Bundesbank gemacht hat, ohne dass man sie dazu zwingen musste, weil diese Wirtschaften im Gegensatz zu Spanien oder Italien wirklich mit der Deutschen sehr eng integriert waren. Das heißt, hier waren auch die Bedingungen für eine Währungsunion gegeben. Aber Und mein Kuratoriumskollege Bruno Bandulet schreibt das sehr gut in seinem neuen Buch Dexit, wo er die ganze Historie nochmal aufarbeitet. Frankreich wollte unbedingt den Euro, das wollte quasi, wie Jacques Attali sich ausgedrückt hat, die deutsche Atombombe vergemeinschaften. Und Kohl war da sehr, entweder hat es ihn nicht interessiert oder war naiv oder was auch immer, es war natürlich ein Riesenfehler, den er da begangen hat. Hier sehen wir, wie diese Tagezahlen auseinanderdriften wieder, nachdem sie 2011 schon mal sehr hoch waren. Und dann gingen sie zurück, weil Mario Draghi damals gesagt hat, whatever it takes, wir werden das lösen, egal wie viel Geld wir in den Markt pumpen müssen. Es ging auch 2-3 Jahre wieder zusammen und seitdem klaffen die Tagezahlen wieder auseinander. Die Eurokrise ist mitnichten auch nur ansatzweise gelöst. Die Schulden der Welt steigen weiter seit der Finanzkrise. Die Bilanzen der Notenbanken blähen sich auf. Und dann, wenn man so, weiß nicht, ob Sie Herr der Ringe kennen, großartiges Buch. Der Film ist auch gar nicht so schlecht geworden, obwohl ich natürlich immer das Buch empfehlen würde. Wenn Sie da, vielleicht erinnert Sie das an irgendetwas in Herr der Ringe. Also mich erinnert das so ein bisschen an Saurons Turm. Wo da die Dinge zusammengebraut werden. Das ist das Gebäude der EZB in Frankfurt. Markus Krall schreibt sehr gut, wie verrückt es dazu geht. Kurze Erinnerung, dieses Wahlversprechen, das kennen wir alle von 98 oder 97. Was muss Deutschland für die Schulden anderer Länder aufkommen? Ein ganz klares Nein. Yours very truly, Christian Democratic Union. Die Zinsen sind also weiter niedrig und man sieht ja auch, dass sie schon mal bei 20% waren, Anfang 1980, also irgendwann dreht das Ding. Wir wissen aber nicht wann. Ich gehe jetzt mal weiter. Und diese ökonomischen Verwerfungen, die haben natürlich in den Gesellschaften Folgen. Also Seth Klarman, der 30 Milliarden verwaltet, auch ein kluger Investor ist, sagt, es kann nicht Business as usual sein, wenn ständig Proteste stattfinden, die Regierung dicht macht und die gesellschaftlichen Spannungen eskalieren. Es ist wahrscheinlich, dass die Ursachen der nächsten Krise in den hohen Schulden der Staaten liegen werden. Oder Ray Dalio, der 130 Milliarden verwaltet, einer der reichsten Amerikaner ist. Die nächste Rezession macht mir große Sorgen und er kritisiert auch explizit den Finanzkapitalismus, der aus seiner Sicht nicht mehr funktionsfähig ist. Warren Buffett macht dasselbe. Ich kann mich nicht ganz mit Ihnen vergleichen, außer dass ich dasselbe Handwerk ausübe, aber ich bin auch Kritiker des Finanzkapitalismus in seiner exzessiven Form. Das war auch nicht die Idee der Wirtschaftsordnung im Preußischen und im Deutschen Reich und auch nicht in der alten Bundesrepublik Deutschland. Da hatten wir eine marktwirtschaftlich-soziale Wirtschaftsordnung. Und Dalio hat das schön mal aufgeteilt. Je ungleicher die Vermögensverteilung, also das Blaue ist der Anteil des Gesamtvermögens, das die oberen 0,1% besitzen. Obersten Eintausendstel. Da sind wir mittlerweile wieder bei 20%. Da waren wir um 1920, 30 auch. Und zwischen Zweiten Weltkrieg und 1980 haben wir die nivellierte Mittelstandsgesellschaft gebaut. Und er sagt, wenn die Vermögensverteilung so weit auseinanderklafft, dann bekommen wir also Populismus. Und was führt dazu? Natürlich die Nullzinsen, die dazu geführt haben, dass die Vermögenspreise sich aufblähen. In Berlin sieht man das. Anleihen, Immobilien, Aktien, alles steigt. Was nicht steigt, sind Löhne, Gehälter und so weiter. Also die Realwirtschaft steigt nicht. Und dann haben sie natürlich den Effekt, dass wenn die Löhne nicht steigen, die Häuserpreise steigen, die Mieten steigen, verarmt natürlich die Mittelschicht. Also es kam neulich eine Studie, wie hoch der Prozentsatz der Berliner ist, die sich mit einem Einkommen nicht mehr ein Leben innerhalb des U-Bahn-Rings leisten können. Also diese Verwerfungen sind real. Und die meisten Menschen glauben ja, dass sie zur Mittelschicht gehören, also Friedrich Merz zum Beispiel. Und das ist so ein Bild, wie Sie hier die Normalverteilung sehen in Blau. Ja, Mittelschicht, paar Reiche, paar Arme. Und in der Mitte ist der dicke Bauch. Tatsächlich ist das ganz anders. Der Bauch ist weit links drüben. Und oben gibt es nur ganz wenige Reiche und selbst in der, im mittleren Einkommen, also im Durchschnittseinkommen, gibt es nicht die meisten Menschen. Ich mache das mal an einem anderen Bild. USA, 20 Millionen Haushalte, 10 Millionen, also das ist die Skala, bis 200.000 Euro Jahreseinkommen haben sie fast alles abgefrühstückt. Bis 400.000 Euro Jahreseinkommen haben sie 99% aller Haushalte abgefrühstückt. Bis 1,5 Millionen Jahreseinkommen haben sie 99,9% der Haushalte abgefrühstückt. Und dann gibt es natürlich auch Haushalte, die 50, 100, 200 Millionen im Jahr verdienen. Also die Einkommensverteilung im Westen ist extrem ungleich mittlerweile. Die Mittelschicht schrumpft, sie leidet, sie wird verringert. Und dazu führt natürlich ein völlig unfaires Steuersystem dazu, das dazu führt, dass sie ab 30.000 Euro Haushaltseinkommen schon fast die maximale Belastung haben. Und die sinkt dann ab 80.000 Euro wieder. Als ich dann geschrieben habe, mal in der Jungen Freiheit, in einem langen Artikel, bitte erhöht meine Steuern, ist das natürlich ein bisschen falsch aufgekommen, angekommen, hat auch ein bisschen provoziert, aber ich meine damit, ich kann vom Kapitaleinkommen leben, gut leben, ich zahle 28%. Gut, die Amerikaner, da ich doppelt Steuererklärung abgeben müssen, knallen noch was drauf, aber in Deutschland zahle ich 28% auf Kapitalerträge. Und der Normalbürger mit 40.000 Euro Jahreseinkommen zahlt 44% inklusive Sozialversicherungsbeiträgen. Also dass da sich außerhalb der SPD kaum jemand dran traut, das ist schon erstaunlich. Und diese ungleiche Einkommensverteilung führt auch zu einer zunehmenden Polarisierung. Wir sehen erstmal, wie sich der amerikanische Kongress polarisiert hat. Also das Hellgraue ist der Anteil der wirklich konservativen Republikaner. Und das Dunkelblaue ist der Anteil der wirklich linken Demokraten. Und beide Anteile steigen in den letzten 20 Jahren. Wenn Sie die Ungleichheit der Einkommensverteilung mit der Polarisierung in der Politik übereinlegen in den USA, ich habe das aus einem Buch The Broken Ladder eines Neuropsychologen der University of North Carolina, ein sehr gutes Buch, wenn Sie das übereinanderlegen, Ungleichverteilung der Einkommen, und Polarisierung, dann ist da ein sehr großer Zusammenhang oder Korrelation. Nun bin ich der Letzte, der Gleichmacherei und egalitäre Gesellschaft haben will. Ungleichheit, sich hervortun, ist zutiefst menschlich. Aber wenn die Stufen auf der Leiter zu weit voneinander weg sind, dann bröckelt der gesellschaftliche Konsens. Dann kriegen wir Probleme. Und da sind wir in unseren Gesellschaften. Die Reichen sind so reich und sie verabschieden sich auch aus den Gesellschaften. Gated Communities, Privatschulen, auch sagen wir mal eher linke Politikerinnen schicken ihre Kinder gerne auf Privatschulen. Und der Name ist bekannt hier. Also der gesellschaftliche Konsens, der bröckelt nicht nur, der zerfällt rapide und sehr schnell. Und noch ein Beispiel. Gesellschaften mit einer hohen Ungleichheit haben viele gesellschaftliche Probleme. Kriminalität, Drogen und so weiter. Die USA ganz oben, Portugal ganz oben. Gesellschaften mit eher weniger Ungleichheit haben insgesamt gesellschaftlich bessere Karten. Schweden, Japan, Norwegen. Gut, Schweden ist jetzt ein anderes Problem. Da kriegt man auch Probleme mittlerweile. Aber tendenziell hält das. Und dann ist es auch kein Wunder, wenn jemand wie Herr Trump kommt, von dem ich im März 2016 schon gesagt habe, auf dem Fondkongress in Wien vor 500 Leuten, der Chefredakteur des ORF war da, der Armin Wolf, täuscht euch nicht, er könnte es werden, ungläubiges Staunen. Er hat einfach der Mittelschicht aufs Wort geschaut. Er ist kein Stratege, aber er hat diese Sorgen und Werte der Mittelschicht ganz gut verinnerlicht. Er kommt auch eher aus einem mittelständischen Haushalt, obwohl sein Vater sehr reich war, aber das war so ein, sein Großvater war ja Deutscher und der Frederick Trump war auch noch so ein Autokrat, so ein Immobilienmann, der zum Schluss 20.000 Wohnungen hatte, auch gut mit seinen Arbeitern konnte, was in den angelsächsischen Ländern eher selten ist. Da ist man eher unter sich und also da ist die gesellschaftliche Schichtung eigentlich größer als in Deutschland gewesen. Also er hat da diese Werte mitbekommen. Natürlich sagt er heute mal das, morgen mal das, aber diese Grundidee von den globalen Engagements zurückzuziehen, Infrastruktur America First, das hat er eben ausgesprochen. Es ging ja schon mit den Russland-Geschichten los, bevor er überhaupt im Amt war. CIA hat ja wahrscheinlich unrechtmäßig den Trump Tower abgehört und dann gab es ja schon die ersten Gerüchte und das Trump-Übergangsteam hat getwittert, glaubt diesen Leuten, die euch die Russland-Geschichten auftischen, kein Wort. Das sind dieselben Leute, die euch erzählt haben, dass Saddam Hussein Massenvernichtungswaffen gehabt hätte. Spannend, wenn die Mitarbeiter, ja, oder wer auch im Paul und so weiter, wenn die Mitarbeiter des gewählten Präsidenten so etwas twittern oder wo auch immer veröffentlichen. Trump hat vor 2 Wochen in einer Pressekonferenz mit dem italienischen Staatspräsidenten Mattarella ein sehr bezeichnendes Statement abgegeben, wenn sie auf Privatinvestorpolitik spezial gehen bei YouTube, wo unsere politischen Videos sind. Der Markus Gärtner hat es kommentiert. Trump hat nämlich gesagt, ich bin in den Wahlkampf gezogen mit dem Versprechen, uns aus diesen endlosen, sinnlosen Kriegen zurückzuziehen. Das habe ich versprochen, das mache ich jetzt im Zusammenhang mit Syrien. Ob das da in dem Moment so klug war, weiß ich nicht. Aber er hat es ja schon mehrmals versucht, ist mehrfach zurückgepfiffen worden, dasselbe mit Afghanistan. Ich bin gewählt worden und habe versprochen, uns da zurückzuziehen. Ja, ich habe das Militär modernisiert, das war oftmals nicht mehr handlungsfähig. Ich habe 2,5 Billionen investiert, ein bisschen Prahlerei gehört bei Trump dazu. Jetzt haben wir das größte Militär der Welt, aber es ist eine Kampfmaschine, keine Polizeikraft. Und es geht weiter. Die können das auf YouTube sehen. Es gibt viele Menschen in den USA, die am Krieg verdienen, Firmen, und die wollen, dass ich immer weiter Krieg führe. Ich will das nicht, hat er so in die Kamera gesagt. Nun ist da auch Politik dabei, klar, auch Selbstdarstellung, aber das muss man erstmal bringen, so ein Spruch. Das erinnert mich dann an David Eisenhower, der hat es aber erst gesagt in seiner Abschiedsrede, den militärisch-industriellen Komplex erwähnt. Und dann geht es hin natürlich bis zu Begriffen, also dass um Begriffe gekämpft wird, zum Beispiel den Begriff Populismus. Also da hat sich dann, also wenn wir jetzt diese gespaltenen Gesellschaften haben, wir haben im Weltsystem größere Umwälzungen, auch Gefahren, dann muss man natürlich auch die politische Überwachung oder die politische Meinungsbildung etwas stärker in die Hand nehmen. Denn sonst könnte das Ding ja entgleisen. Und das sehen wir eben bei der Verengung des Meinungskorridors, bei Medien, bei Framing, ARD-Framing-Manual, also dass man sagt, dass die Öffentlich-Rechtlichen, man muss moralisch argumentieren, nicht mit Fakten und so weiter, mit der Verkürzung der Nachrichten und der Präsident des Bundesverfassungsgerichtes sagte immer, ein Populist ist ein Gegner der Demokratie. Also Donald Trump oder wer auch immer ist ein Gegner der Demokratie. Schon sehr erstaunlich, dass ein Verfassungsrichter sich so in den politischen Dialog einmischt. Also da ist vieles in Bewegung in den Gesellschaften, was so eigentlich sehr unschön ist. Was ist mit der Presse, der Pressefreiheit? Ich zitiere Oswald Spengler, die furchtbare Zensur des Schweigens. Es steht jedem frei, seine Meinung zu sagen. Aber die Presse, wie man mit bezeichnender Anonymität sagt, hat natürlich die Freiheit, davon Kenntnis zu nehmen oder nicht. Sie kann jede Wahrheit zu Tode verurteilen, indem sie sie totschweigt oder eben aufblähen. Das sind eben Kraftfelder. Oder Paul Sethe, der Mitgründer der FAZ, Pressefreiheit ist die Freiheit von 200 reichen Leuten, ihre Meinung zu verbreiten. Ein Beispiel, ich habe ja das Hambacher Fest initiiert letztes Jahr und dieses Jahr sehr viel Arbeit. Nächstes Jahr werden wir es in dem großen Rahmen nicht durchführen können, vielleicht alle 2 Jahre. Ich weiß, dass er auch schon mal hier war, der verehrte Kollege Herfried Münkler. Wer war da beim Vortrag? Sie werden nicht aufgenommen oder nur von hinten. Herr Münkler hat gesprochen und schreibt ja sehr fleißig und sehr viele Bücher und meistens so auf Kanzleramtslinie mittlerweile. Zum Hambacher Fest gab es wenig und verzerrte Berichterstattung vorher. Ich bin CDU-Mitglied, habe dieses Fest privat finanziert, privat durchgeführt. Die Frau Ammann vom Spiegel hat mich interviewt. Ich dachte, naja, machst du nochmal, in Zukunft machst du dann nicht mehr. Und dann war die Überschrift, wie das rechte Milieu nationale Symbole vereinnahmt. Bild Otte, Bild Höcke. So, ich weiß zwar nicht, Herr Höcke war nicht auf dem Fest, ich bin CDU-Mitglied, aber damit können Sie natürlich Menschen stigmatisieren, Stempel drauf machen und so weiter. Und Herr Münkler wurde eingeladen vom Mannheimer Morgen, einen Meinungsbeitrag zu schreiben. Wir Demokraten müssen um unsere Nationalsymbole kämpfen, so ungefähr der Tenor. Ich bin natürlich nicht eingeladen worden, eine Erwiderung zu schreiben. Also so kann man natürlich die Dinge schön in eine Richtung drehen und das passiert flächendeckend. Oder ich meine, die Qualität der Beiträge, der Münkler schreibt kluge Bücher, aber sie haben halt eine Richtung. Und manchmal geht es dann bis hin zur Diffamierung. Und er hat ja selber an der Humboldt, glaube ich, lehrt er Diffamierung erlebt. Er ist ja von Studenten gemobbt worden und da gab es ja Blockaden, aber er hat anscheinend nicht die richtigen Lehren daraus gezogen. Jetzt sehen wir das Mobbing von Lucke in Hamburg, der nun wirklich ein Ökonom ist, Punkt, der auch mit den Souveränitätsfragen, die für mich sehr wichtig ist, nie was zu tun haben wollte. Die Frage nach der Souveränität Deutschlands stellt sich für ihn nicht. Auch der wurde gemobbt und Herr Münkler schrieb halt im Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise vor ein paar Jahren, Rüdiger Safranski und Peter Sloterdijk kritisieren die Regierung und verlangen eine rigide Grenzsicherung. Das zeigt, wie unbedarft die beiden sind. Und das gibt's dann in der Zeit. Oder der Tagesspiegel, nationalkonservatives Blatt, die Angst der alten Männer vor den Flüchtlingen. Botho Strauß und Rüdiger Safranski. Ich hoffe, ich kriege jetzt keine einstweilige Verfügung vom Tagesspiegel. Und so geht das weiter. Also nicht nur die Weltwirtschaft ist, die Weltpolitik, die Geopolitik ist in Bewegung. Nicht nur unsere Finanzmärkte sind und Wirtschaften sind ziemlich überdehnt. Auch die Gesellschaften haben halt viele Probleme. Wo geht das Ganze hin? Wir haben verschiedene Dinge, die in Bewegung sind, die auch nicht mehr gestoppt werden können. Ich zitiere wieder den Herrn der Ringe. Things are now in motion that cannot be undone. Gandalf sagt das. Und diese ökonomischen Verschiebungen sind Fakt. Die Ungleichverteilung in den alten Industrienationen, also die Rückabwicklung des Gesellschaftsmodells, das wir eben nach 1945 gebaut haben, in Deutschland schon früher hatten, mit Unterbrechungen, ist weit fortgeschritten. Die Demontage des Rechtsstaats ist weit fortgeschritten. Das wird ungemütlich in der nächsten Zeit. Ob das eine Inflation gibt, ob es eine Depression gibt, ob es eine Rezession gibt, ob es mehr gibt, ob die Meinungskontrolle noch stärker wird, ob es tatsächlich hier und da in kriegerische Auseinandersetzungen mündet, weiß ich nicht. Es wäre viel zu viel, das wirklich zu prognostizieren. Ein Fakt gibt es. Geldvermögen müssen abgeschmolzen werden, also Rentenansprüche, Pensionsansprüche, Kontoguthaben, Anleihen, all das. Es gibt zu viel Geld. Was übrig bleibt, sind Sachwerte, Immobilien, Aktien, Edelmetalle und so weiter. Das ist klar, wir steuern da auf die nächste Reform zu. Ob das via 4% Negativzins geht, da haben sie auch in 10 Jahren massiv das Vermögen reduziert. Das läuft ja schon eine Weile. Wir haben ja schon Finanzrepression, also Zinsen, die unterhalb der Geldentwertung sind, also negative Realzinsen. Also Sie können damit rechnen, dass Sie in 15 Jahren, und die letzten 10 Jahre gab es das schon, ungefähr 20-30% Ihrer Kaufkraft verlieren und auch schon verloren haben, was auf dem Konto ist. Also das ist relativ sicher. Was sich sonst politisch tun wird, wissen wir nicht. Wir kommen in diese Phase der Umwälzungen. Ich mache ein paar Empfehlungen am Ende, auch Empfehlungen für Katastrophenschutz. Ich will kein Alarmist sein, ich habe das in der Crash kommt bewusst nicht gemacht, aber seitdem seit 3 Jahren das Bundesamt für Katastrophenschutz das auf seiner Webseite ganz offiziell macht, habe ich gesagt, jetzt kann ich es auch im Buch machen, ohne als Alarmist zu gelten. Ich zitiere ja nur das Bundesamt, also was Bevorratung angeht, Nahrungsmittel oder sonstige Sachen. Ganz wichtig, Sozialkapital, Beziehungen, Freundschaften, die tragen, vielleicht auch auf dem Land, vielleicht den nächsten Urlaub nicht in Thailand oder der Türkei, sondern mal in Brandenburg oder im Allgäu oder sonst wo. Sozialkapital ist so wichtig in der Krise. Eine gewisse Vermögensaufteilung, da habe ich im Buch ungefähr diese für eine normale Krise, 30% in Gold, Bargeld, Devisen, Anleihen, davon 10-15%, nicht Punkte, sondern Prozent Gold, dann Immobilien ein Drittel, Aktien und so weiter ein Drittel. Das ist natürlich für die meisten Deutschen illusorisch, da steckt das meiste Geld in der Immobilie, was falsch ist. Was falsch ist, aber was sich zum Teil nicht verändern lassen kann, aber selbst die Idee, auf diesem Boom zu verkaufen und zu mieten und andere Sachwerte, Gold, Aktien und so weiter zu kaufen, international zu streuen, ist eine Überlegung wert. Im sehr konservativen Krisendepot sieht das noch etwas anders aus. Das sind also Finanzratschläge, Streuung. Es gibt keinen Fahrplan für die Krise. Es gibt drei Zukunftsszenarien. Eins davon ist das Kriegsszenario. Graham Allison, der langjährige Dekan an der Kennedy School of Government, hat ein Buch geschrieben. Auf Kriegskurs können Amerika und China die Falle des Thukydides vermeiden. Er sagt, wir müssen darüber nachdenken, wir müssen uns damit befassen, damit es nicht so weit kommt. Die Gefahr ist da, schauen wir, wie wir sie verhindern. Verdrängen hilft aber nicht. Darüber schreibe ich natürlich nicht ausführlich im Buch, sondern ich erwähne es nur. Szenario 2 ist ein neuer kalter Krieg zwischen einem chinesischen Block und einem westlichen Block, also die USA, Europa, mit all den Begleiterscheinungen, Stellvertreterkriege und so weiter. Zwar relativ autarke Blöcke, die vielleicht Handel miteinander treiben. Kann sein, dass das stabil ist. Szenario 3, und das ist mein Positivszenario, ist eine multipolare Weltordnung. Wenn es gelingt, die nächsten, möchte sagen, 5 Jahre zu überstehen, die ersten 5 dieser ganz schwierigen Phase haben wir irgendwie schon überstanden. Das ist sehr erfreulich. Also ich habe schon ein paar Mal Angst gehabt, zum Beispiel beim Abschuss von MH-317 bei der Ukraine-Krise, wo das so hochkochte, habe ich richtig Angst gehabt und ich bin kein ängstlicher Mensch. Das haben wir überstanden, diese Jahre. Wenn wir jetzt die nächsten 5 Jahre überstehen, dann sieht es eigentlich ganz gut aus. Dann haben sich die Gewichte auf der Welt so weit verändert, dass da eine neue Ordnung entstanden ist und dass wir vielleicht eine multipolare Ordnung kriegen, also USA, westliche Hemisphäre, Europa, China mit Russland und Indien als Unbekannten, hoffentlich Russland natürlich in der europäischen Sphäre wieder drin. Das wäre mein Positivszenario. Neben den finanziellen Ratschlägen, wie kann man das Ganze überstehen? Eins habe ich schon gesagt, Sozialkapital, Beziehungen, Krisenvorsorge. Ja, aber nicht übertrieben. Einmal damit befassen, sich überlegen, was ist für mich richtig. Man kann sich nicht auf alle Eventualitäten vorbereiten. Wie stelle ich mich etwas sicherer auf? Machen, abhaken. Wenn ich meine ganze Zeit mit Krisenvorsorge verbringe und dann noch irgendwelche Newsletter abonniere, dann werde ich meines Lebens nicht mehr froh. Das kann es ja auch nicht sein. Also ich bin ganz froh über meinen Garten auf dem Lande. Der macht mir auch Spaß, aber das muss jeder für sich wissen, was da richtig ist in Bezug auf Krisenvorsorge. Oder ein Konto im Nicht-EU-Ausland, Liechtenstein, Schweiz, legal natürlich, auch eine wichtige Sache. Da kann man viele Dinge machen. Dann einen klaren Kopf bewahren. Also mir hilft immer die Lektüre der Klassiker. Ich merke, dass die Conditio Humana sich nicht so sehr ändert über die Jahrtausende. Dass es also eben tatsächlich gute Zeiten gibt, schlechte Zeiten. Wie haben sich Menschen in diesen Zeiten verhalten? Was für Gedanken haben sie gemacht? Die Stoiker, Marc Aurel, Seneca, sehr interessant. Also diese Lektüre kann schon, dieser Klassiker kann schon beflügeln, kann auch gewissermaßen einen festen Standpunkt verleihen. Denn es werden Stürme kommen, die Meinungen werden vielleicht sich schnell ändern, wie wir das jetzt schon die letzten Jahre erlebt haben, dass Selbstverständlichkeiten wackeln, dass man denkt, sind Teile des politischen Zirkus eigentlich völlig verrückt geworden. Also diese Dinge können sich halt noch verschärfen. Also Klassiker, kühlen Kopf bewahren auch. Damit will ich schließen, was Friedrich August von Hayek sagt, Dinge um ihrer selbst tun. Dinge um ihrer selbst tun, der Mensch, der Dinge um ihrer selbst tut, Musik, Kunst, was auch immer, der ist totalitären Systemen immer ein Dorn im Auge gewesen. Aber gerade diese Art, dieser Typus Mensch, der hat in solchen Zeiten einen klaren Standpunkt, der weiß, was er will, der kann sich auch die geistige und seelische Balance bewahren. Das wünsche ich Ihnen und uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ich bin da. Ich habe Ihnen nicht allzu viel starken Tobak serviert, beziehungsweise einige Auswege servieren können und zeigen können. Vielen Dank. Wir können gerne noch diskutieren. Dankeschön. Applaus